Heute ist Donnerstag, der 19. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. An der Wall Street herrschen weiter rote Vorzeichen. Gestern schon durch die Fed-Sitzung ausgelöst, ist die Stimmung tatsächlich kritisch und jetzt kommen auch noch negative technische Signale hinzu. Gleichzeitig ein weiter stark steigender Ölpreis, nachdem ein Gasfeld in Iran beschossen wurde. Wichtig waren die Zahlen gestern nachbörslich von Micron, die sind sehr gut ausgefallen. Die Aktie verliert trotzdem. Warum das so ist und was sonst noch wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Mensch, was für ein Tag, echt. Sorry erstmal dafür, dass das jetzt hier alles etwas länger gedauert hat als von mir angekündigt. Aber manchmal ist es einfach so, man will ja eine gewisse Qualität und Kontinuität abliefern für euch an den Schirm oder wenn ihr mit euren Kopfhörern unterwegs seid und diese Sendung, nämlich die Opening Bell auf dem YouTube-Kanal von Markus Koch verfolgt, hört. Da muss alles passen, da muss alles stimmen und es ist an so einem Tag gar nicht so leicht. Ich habe ihn im Grunde schon ja, zumindest die Hälfte in meinem dualen Mandat, was ich meinem Dual Mandate, was ich hier habe, bei NTV heute Morgen gecovert. Bin seit 4.30 Uhr wach. Wir waren gestern ja quasi, einer hat geschrieben, das fand ich sehr lustig. Er hat mich gestern häufiger gesehen als seine Frau. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu irgendwelchen Scheidungen oder sowas. Genau. Aber ja, ich habe euch nicht gesehen. Ich lese euch und finde toll, dass ihr immer so fleißig auch am Kommentieren seid und euch vorher jetzt schon beschäftigt habt mit den Micron-Zahlen. Die werden wir auch ganz intensiv covern und auch die entsprechenden Analystenkommentare natürlich dabei haben. Dann haben wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Die EZB-Zinsentscheidung ist durch, die Bank of Japan ist durch und der Markt heute Morgen unter Druck. Zumindest starten wir hier an der Wall Street mit Nervosität in den Tag. Es ist eine heikle Mischung aus ja geopolitischer Eskalation auf der einen Seite, den wieder mal steigenden Öl- und Gaspreisen. Öl heute plus 8%. Unfassbar, was da gelaufen ist. Und das treibt natürlich auch neue Inflationssorgen. Und wir sind mit einer Fed unterwegs, die zwar gestern stillgehalten hat, aber in ihrem Ton etwas vorsichtiger und für den Markt unangenehmer geworden ist. Lustig war auch gestern der Kommentar, der ist mir ein bisschen durch die Lappen gegangen im Rahmen der Fed-Sitzung, als ein Journalist fragte oder sagte so nach dem Motto, ah, Myron, der ist auch so ein bisschen auf Trumps Autopilot unterwegs, oder? Das sorgte für Gelächter. Zuerst auf die Daten des Tages. Um 13.30 Uhr kamen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind mit 205.000 etwas unter den erwarteten 215.000 ausgefallen. Die monatlichen stiegen allerdings um 10.000 auf 1,86 Millionen. Das ist nicht ganz unwichtig. Warum? Naja, weil die Fed inzwischen sehr genau auch auf erste Schwächesignale am Arbeitsmarkt schaut, wieso, wie Fed-Chef Powell gestern gesagt hatten. Dann eben Grant Fish, zumindest die Entscheidung der EZB. Um 14.45 Uhr kommen dann die Pressekonferenz dazu, aber die Zinsen, wie erwartet, bleiben erstmal unangetastet. Und da möchte ich einen Kommentar einstreuen, weil ich das heute auch auf NTV immer wieder gesagt habe und von anderen ja sogenannten Experten und Kollegen anders gehört habe. Ich bin der Auffassung, die EZB tut auch gut daran, jetzt für den Moment auf jeden Fall die Füße stillzuhalten und Daten abzuwarten und jetzt nicht Harakiri-mäßig irgendwie Zinsen anzuheben. Die steigen ja sowieso, wenn man sich die Immobilienpreise und die Immobilienkreditbedingungen anguckt, die wir zu lange haben, sowieso ja automatisch in der Antizipation. Wenn man jetzt noch die Zinsen nach oben pusht, wir sind letztes Jahr im BIP bei Deutschland nur mit plus 0,2% unterwegs gewesen, dann würde man dieses kleine, zarte Pflänzchen, was ja eh schon so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist wie so ein toter Gaul, den man reiten möchte, die deutsche Wirtschaft, zumindest was das BIP betrifft, overall, das würde man dann wirklich nochmal komplett irgendwie die Klippe runterschmeißen. Das muss ja nicht sein. Was mir Sorgen macht, sind die Stände beim Dow Jones. Der hat ein neues 2026er Tief markiert und die wichtige 200-Tage-Linie auch beim S&P ist im Feuer. Und genau das macht die Lage so heikel, weil in solchen Märkten eben die technisch orientierten Anleger und systemische Strategien automatisch, die Algorithmen, die da gezündet werden, die pushen den Markt dann nochmal in dieselbe Richtung. Deswegen in so einer schwachen Marktphase kann schnell daraus aus dem Strohfeuer sozusagen ein Flächenbrand werden. Und der zentrale Belastungsfaktor bleibt der Krieg natürlich mit dem Iran. Für die Märkte ist entscheidend, dass inzwischen die Energieinfrastruktur direkt betroffen ist. Das haben wir gesehen an dem Beschuss des größten Gasfelds der Welt. Und damit wird aus der Geopolitik ganz schnell ein Wirtschaftsproblem. Und solange die Lage rund um die Straße von Hormuz nicht wirklich sich verbessert, bleiben die Risiken über den Öl-Gaspreis für die Lieferketten, die Transportkosten einfach super hoch und im Zuge dessen natürlich für die Inflation. Damit sind wir direkt nochmal bei der Fed und die Notenbank hat wie gestern schon bereits mehrfach berichtet, den Leitzins unverändert gelassen mit 11:1 Stimme. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Myron! Der wollte mal wieder 25 Basispunkte Zinssenkung. Hat wieder nicht geklappt, so ein Mist. Wichtiger fand ich war aber auch eigentlich der Ton und Jerome Powell, denn er hat klar gemacht, dass die Fed wieder stärker zwischen den beiden Mandaten eigentlich abwägen muss. Ja? Einmal dieser schwächere Arbeitsmarkt, der sieht jetzt zumindest, was die Erstanträge betrifft, nicht ganz danach aus. Und dann möglicherweise die niedrigeren Zinsen. Wenn die Inflation so bleibt, wird das nichts. Das Umfeld ist fragiler geworden. Das BIP-Wachstum für das vierte Quartal 2025 wurde von 1,4 auf 0,7% halbiert. Die Non-Farm-Payrolls im Februar lagen bei minus 92.000, erwartet ein Plus von 55.000. Das müsst ihr euch immer wieder vergegenwärtigen. Und eine sehr harte und hartnäckige PCE-Rate, 3,06 im Januar. Zudem hat Paul ja betont, dass 0,5 bis 0,75% auf die Kernrate zurückzuführen sein, kommt jetzt noch der Ölpreisschock dazu. Oh mein Gott. Und der Markt hat das klar hawkisch interpretiert gestern, das haben wir schon gesehen. Die Zinserwartungen für 2026 wurden weiter zurückgenommen. Ich habe euch das nochmal so ein bisschen eingekaspert hier, grafisch, damit ihr das noch ein bisschen untermauert seht. Einmal hier sehen wir jetzt ganz klar die Non-Farm Payrolls, die Entwicklung im Grunde in den letzten Monaten. Das sind die revidierten Zahlen und ihr seht ganz klar die Arbeitslosenrate mit 4,4% und man hat im Jahr 2025 overall nur 150.000 Stellen neu geschaffen. Das ist wirklich supi wenig. Und beim PCE sind wir bei 3,06 im Schnitt sozusagen. Und wenn ihr mal seht, wir sind da wieder einfach auf einem aufsteigenden Ast, ne? Nur 2022 waren wir mit 5,6% mal deutlich höher und seitdem, ihr wisst es, hat die Fed ja natürlich ihr Übriges getan, um diese hartnäckige Inflation einzudämmen. Und last but not least, abschließend die Entwicklung seit der letzten Zinssitzung nochmal hier vor Augen geführt, die Dotplots, also im Grunde rechnet das Board, das ist der Median aktuell, mit einem Zinsniveau von 3,4%. Ja. Schauen wir auf die Zahlen, die vorbörslich kamen. Damit ein kleiner Schwenk, das waren die von Alibaba. Man hat im Dezemberquartal deutlich enttäuscht, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,03 Dollar unter den 1,79, die man erwartet hatte. Der Umsatz mit 4,93 Milliarden, auch hinter den erwarteten 5,7 Milliarden. Man rechnet jetzt im Gesamtjahr auch mit einem Umsatz, der deutlich hinter den erwarteten knapp 42 Milliarden Dollar liegen wird. Besonders problematisch ist der Margendruck. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen fiel auf 12% nach 22% im Vorjahr. Das E-Commerce-Geschäft bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück, während man im Cloud-Geschäft mit den 6,27 Milliarden US-Dollar positiv überraschen konnte. Unterm Strich steht für Alibaba, Zukunftsinvestitionen laufen. Kaching, Kosten aber im Moment klar über der Profitabilität und deswegen ist das mal ein ganz klares Bad News Event gewesen. Bei Accenture liefert man einen ziemlich soliden Beat and Raise, das hätte ich nicht gedacht. Accenture ja vor allen Dingen durch die AI-Komponente, was Software etc. und Beratung betrifft, unter Druck. Aber im Moment schafft das Unternehmen zumindest im abgelaufenen Quartal noch solide Zahlen. Mit einem Gewinn von 2,93 Dollar lag man gegenüber der Erwartung von 2,85 Dollar darüber. Währungsbereinigt lag das Umsatzwachstum zudem bei einem Plus von roundabout 4%. Die Marge kann sich mit 13,8% auch sehen lassen. Und, das ist die gute News, die Jahresprognose wurde leicht angehoben mit einem Umsatzwachstum zwischen 3-5% und einem Gewinn bei roundabout 13,65 Dollar bis 13,90 Dollar. Also, unterm Strich, ordentliche Zahlen, aber die von mir angesprochene Debatte über mögliche KI-Disruption im Beratungsgeschäft, die bleibt auf jeden Fall im Markt drin. Ein wichtiger Faktor für den amerikanischen Konsumenten waren die Zahlen von Darden Restaurants. Eigentlich eine ganz nice Kette. Ich weiß nicht, wer in Amerika schon mal von euch dort gewesen ist. Das Unternehmen hat auf jeden Fall solide abgeliefert. Der Gewinn mit 2,95 bei den Same-Store-Sales gestiegen um sage und schreibe 4,2% und damit über den Erwartungen. Besonders stark war Longhorn. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen 4.30 Uhr aufgestanden, ja? Der Jahresausblick, der wurde leicht nach oben angenommen. Insgesamt also ein sauberer, leichter, positiver Bericht kann man unter dem Strich im Grunde sagen. Gestern nachbörslich kam das eigentliche Ausrufezeichen von Micron Technology. Sie hatte das ja eben schon besprochen. Der Gewinn lag pro Aktie bei $12.20 statt erwarteter $9. Pulverisiert nenne ich das mal. Und der Umsatz bei 23,8 Milliarden statt 19,7 Milliarden. Um das mal so ein bisschen euch grafisch aufzubereiten. Also das ist wirklich die Entwicklung von Micron in den letzten Quartalen, inklusive des letzten Quartals, wo die Zahlen gestern über die Ticker liefen. Es ist einfach, es läuft wie geschnitten Brot bei Micron. Wir hatten das schon gesagt, dass es sehr gut laufen wird. Und die Bruttomarge lag bei, haltet euch fest, fast 75%. Die operative Marge bei 69% und der Free Cashflow bei knapp 7 Milliarden US-Dollar. Noch spektakulärer aber als die Guidance für das dritte Fiskalquartal waren die CapEx-Spendings. 33,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 19,15 Dollar Gewinn je Aktie erwartet man. Das ist deutlich über den Erwartungen. Aber, und jetzt kommt's, die Treiber sind natürlich KI, keine Frage. Und Micron argumentiert, dass Speicher im AI-Zeitalter nicht länger bloß Commodity ist, sondern eine strategische Schlüsselposition. Und genau daraus entsteht im Grunde eine Debatte. Nämlich, ist Memory-Chips, und das haben wir gesehen, weiter ein klassisches zyklisches Geschäft oder durch die AI-Geschichte strukturell knapper und profitabler? Die Bullen argumentieren natürlich, genau so wäre es. Die Bären sagen, naja, man sollte ein bisschen vorsichtig sein und nehmen den Change nicht so hin. Die Analysten reagieren jedenfalls positiv across the board, obwohl die Aktie im Minus heute Morgen unterwegs ist. Barclays hebt das Kursziel auf $675, die Bank of America $500 hat man schon vermeldet, Citi 510, Deutsche Bank 550, JP Morgan 550 und Morgan Stanley auf 520. Goldman Sachs erhöht zwar auch, bleibt aber, was den Ton betrifft, etwas vorsichtiger, indem sie auf einer neutralen Bewertung unterwegs sind. Und ich glaube, dass, wie soll ich sagen, das Timing der Micron-Zahlen war einfach zum Unzeitpunkt. Warum? Die Aktie ging nach oben, es war quasi der Perfect Moment. Und dann kamen aber die äußerlichen Rahmenbedingungen, die wir jetzt aktuell halt haben. Und in diesem Umfeld Zahlen zu liefern, war schwierig. Vor allen Dingen für Unternehmen, und das haben wir beobachtet, Guys, an der Wall Street die letzten Wochen, muss man ehrlicherweise ja schon sagen. Unternehmen, bei denen die Erwartungen ohnehin schon groß waren, alle aus dem AI-Segment, sage ich jetzt mal, haben es unfassbar schwer, selbst wenn sie Beat and Raise haben, dass dann die Aktie noch performt. Bestes Beispiel ist Nvidia, aber auch andere. Wir haben gesehen jetzt Macy's gestern oder wir hatten auch gesehen Dollar Tree. Das waren eher mal so die Hinterherhink-Aktien. Die Zahlen waren so, naja, nicht so scheiße wie gedacht. Und schon ist die Aktie teilweise nach oben gelaufen, eben weil das Sentiment ein ganz anderes war. Und das ist für die, die noch nicht so lange im Börsengeschäft unterwegs sind, ein ganz wichtiger Faktor. Sentiment, Erwartungen. Wie handelt man das? Wie tradet man das? Wie geht man damit um? Was macht der Markt? Und vor allen Dingen, wie ist der Markt positioniert? Deswegen sind alle Dinge, die so Trendfolge, Flows etc. betrifft, total wichtig, weil man einfach sehen muss, wie hat eine Aktie sich entwickelt? Welche Volumen sind reingegangen? Welche sind rausgegangen? Wie ist die Nachrichtenlage gleichzeitig? Weil ihr müsst ja überlegen, früher gab es mal so einen dummen Spruch, der nicht stimmt, nämlich die Börse wäre ein Nullsummenspiel. Soll heißen, der eine gewinnt, der andere verliert. Das stimmt nicht. Wenn über Nacht eine Nachricht kommt und es können keine Aktien den Besitzer wechseln, aber die Nachricht macht eine Veränderung, dann ändert sich der Wert des Unternehmens und die Marktkapitalisierung overnight, ohne dass eine einzige Aktie geflossen ist, weil die Bewertung eine andere ist. Das nur mal so als kleine Grundregel zum Reinschieben für die, die ein bisschen Börsen Finanzwissen haben wollen. So, es gab aber auch noch Zahlen von Five Below. Die haben auch überzeugt. Der Gewinn je Aktie lag bei $4.31 statt der erwarteten $3.99. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um satte 15,4% und lagen damit ebenfalls deutlich über den Prognosen. Auch der Ausblick wurde angehoben. It's a perfect world, könnte man sagen. Schauen wir uns mal an, was die Analysten sagen. Die kamen entsprechend nämlich mit positiven Kommentaren und Reaktionen um die Ecke. So beispielsweise die Bank of America, Morgan Stanley oder die UBS. So, gucken wir kurz nach Europa und nach Asien. Da sehen wir ebenfalls Belastungen. Der DAX unter der 23.000-Punkte-Marke hat sich heute extrem schwer getan aufgrund des Antizipierens der Inflation, die da auf uns zukommt. Die Bank of Japan hat die Zinsen bei 0,75% belassen. Trotzdem hat es dem Nikkei nicht wirklich geholfen. Man ist deutlich unter Druck über 3%. Und die Bank of Japan pausiert zwar die Zinsanhebung grundsätzlich, versucht sie natürlich aber auf ihrem Normalisierungspfad der Geldpolitik weiter festzuhalten. Kommen wir zu weiteren Unternehmensnews. Apple, ziemlich spannend, wenn ihr mich fragt, denn die iPhone-Verkäufe in China steigen in den ersten 9 Wochen des Jahres 2026 um satte 23%. Und das, obwohl der Gesamtmarkt dort insgesamt um 4% gefallen ist. Also Apple wächst gegen den Markttrend. Ziemlich spannend ist die Frage, wie viel ist schon eingepreist. Gucken wir noch auf weitere Analystenstimmen. Johnson & Johnson bekommt von Barclays ein höheres Kursziel verpasst. Jabil wird bei der Bank of America angehoben. Nike sieht weitere Kurszielsenkungen. Gestern auch die Aktie im Rückwärtsgang, unter anderem bei BTIG und bei der UBS. Macy's, die kamen ja auch mit Zahlen. Da wird die City vorsichtiger. Bei Union Pacific aus dem Railroad-Bereich, also Eisenbahn und Co., wird man vorsichtiger bei der Evercore ISI. Intuit wird bei Morgan Stanley zum Top-Pick erkannt. Nvidia bekommt bei Raymond James ein höheres Kursziel. Und Tesla. Tesla bleibt bei der UBS. Kommt, ihr wisst es. Schreibt es in die Kommentare. Genau, verkaufen. Entschuldigung. Unter dem Strich dreht sich heute eigentlich alles um 3 Themen, nämlich erstens das Öl, zweitens Iran, drittens Fett und die höhere Hürde für die Zinssenkung und eben diese Einzelstories, die wir gesehen haben. Und wenn ich mir an dieser Stelle nochmal einen Kommentar erlauben darf, zu der Gesamtgemengelage, was die Geopolitik betrifft, weil das ist wirklich ein ganz schwieriges Unterfangen. Es gibt den einen oder anderen, der argumentieren könnte, ja Moment mal, also Geopolitik ist das eine, die USA verballern ihre ganze Munition, aber was ist denn jetzt eigentlich mit China und Taiwan? Da gibt es ja auch immer wieder Stimmen im Markt, die sagen, das könnte möglicherweise etwas schwieriger sein, weil China möglicherweise jetzt in dieses Vakuum stößt, dass die Amerikaner und Israel gemeinsam im Irakkrieg gefangen sind. Jetzt sage ich mir, wenn ich ehrlich bin, China hat es nicht nötig, den Druck so aufzubauen, also Taiwan zu besetzen. Werden sie versuchen, ihre Machtposition gegenüber Taiwan auszubauen? Bestimmt. Mit militärischen Mitteln? Auf gar keinen Fall. Weil die Verhandlungsposition, und das finde ich, sehen wir doch ganz deutlich, wenn man keine kriegerischen Auseinandersetzungen macht, ohne Not, so wie die amerikanische Administration, ich darf es als Deutsch-Amerikaner bitte an der Stelle unbedingt mal sagen, dann ist man eigentlich, hat man, um mal mit Donald Trumps Worten gegenüber Zelensky zu sprechen, dann hat man die besseren Karten in der Hand. Warum? Weil man gegenüber den Amerikanern jetzt in der Position ist seitens China, dass man sagen kann, okay, Guys, wir helfen euch und suchen möglicherweise Druck auszuüben oder alle Parteien an den Verhandlungstisch zu führen. Dafür aber kommt ihr uns mit dem ganzen Zolldilemma und diesem ganzen Zollkram entgegen. Und wir schließen eine langfristige Handelsbeziehung ab. Ich mache kurz eine Pause, weil ich sehe, es gibt eine Breaking News. Ich versuche gerade zu checken, worum es geht. Es geht um die Regulierung von den Auflagen bezüglich Eigenkapitalhinterlegung im amerikanischen Bankensektor. Es geht um Basel III, GSIB Search und Standardized Approach. Im Grunde geht es darum, ich versuche das mal schnell zu übersetzen und sorry, dass ich hier diesen Live-Jump kurz gemacht habe mit euch, aber ich fand das einen ganz wichtigen Punkt, weil wir diskutieren ja schon eine Weile über die Anforderungen, Kapitalanforderungen an Banken. Das unterschiedliche, wir haben das jetzt auch in diesem Private-Debt-Zusammenhang immer wieder gesehen, dass eine Menge von Kapitaltransaktionen außerhalb des regulierten Bankensystems stattfinden und es wird schlicht und ergreifend darüber gesprochen, wie sehr diese Requirements, also die Auflagen und die Standards dort möglicherweise wieder teilweise in den, ich sag mal, regulierten, bankenregulierten Markt zurückgeholt werden müssen. Und dazu hat sich Baumann und Paul haben sich geäußert. Baumann sagt, dass sie es begrüßt, wenn die Regulierung auf der einen Seite zwar etwas unbürokratischer und unkomplizierter wird, aber man die Risiken, die mit gewissen Transaktionen einhergehen, weiter monitort im regulären Bankensystem. Gleichzeitig geht es um die Eigenkapitalanforderungen. Ich möchte euch jetzt mit den Details nicht langweilen, aber das könnte den Bankensektor, to cut a long story short, bewegen. Aber natürlich heute das übergeordnete Thema, diese geopolitische Situation. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich hatte gerade davon gesprochen, würde China militärisch Taiwan angreifen, weil wir das ja hier in der Community auch immer mal besprechen, glaube ich nicht dran. China hat bessere Karten, wenn sie den Druck politisch erhöhen, aber eben keinen kriegerischen Konflikt auslösen, weil, und das ist meine persönliche Meinung, man hat sonst auch quasi eigentlich was wie ein Dritter Weltkrieg. Also guckt euch mal den afrikanischen Kontinent an, da wird sich hart gekloppt, im Nahen Osten wird sich gekloppt. Wir haben die Auseinandersetzung gehabt, ich sag mal irgendwo Amerika, Venezuela, Amerika, Kuba ist ja auch noch so ein Ding, was da wie so ein Damoklesschwert schwebt. Das ist alles nicht zu unterschätzen und ich hoffe, dass alle involvierten Parteien schnell merken, dass sich gegenseitig beschießen auch keine Lösung ist. Und noch ein Gedanke, und der ist sehr persönlich und den möchte ich, dass ihr mir den verzeiht an der Stelle. Wir haben ja, wenn wir uns mal das Thema fossile Energie angucken, wir merken ja gerade, wie sehr wir alle im Strahl kotzen, dass an den Tankstellen dieser Welt die Preise steigen. Warum? Weil Donald Trump und Israel überlegen, ja, wir müssen jetzt mal irgendwo einmarschieren. Da gibt es schon gewisse Parallelen zum Anfang des Jahrtausends, als die Amerikaner aus anderen vermeintlich besseren Gründen schon mal nach Afghanistan und Irak einmarschiert sind, aber die Ölpreise haben damals auch kräftig zugelegt. Das war auch damals schon keine gute Idee. Damals gab es allerdings nicht die Alternative, dass man möglicherweise ausgewichen wäre auf E-Autos oder Erneuerbare oder keine Ahnung was. Deswegen meine sehr persönliche singuläre Haltung zu dem ganzen Thema. Dieses ganze Zurück zu fossilen Brennstoffen und Ölheizung und diesem ganzen Gedöns, das ist doch Augenwischerei, die irgendeine Industrie in Deutschland, die Autoindustrie, versucht länger am Leben zu halten. Aber zu welchem Preis? Ich bin dafür, bei allen Schwierigkeiten, die das elektrifizierte Fahren und die elektrifizierte Mobilität mit sich bringt, bedeutet Ladeinfrastruktur, dass wir da Vollgas geben und in die Lage unser Land versetzen und auch Europa versetzen, dass wir einfach ein vernünftiges Energie-Strommix, Stromnetz-Ladestruktur haben, um autonom und energieautark, ich meine, ganz autark geht's nicht, aber zumindest autark vom Nahen Osten oder anderen Gasexporteuren zu agieren. Ich meine, wir kommen vom russischen Öl und Gas und sonst was wie. Jetzt sind wir in den Händen der Amerikaner. Ich meine, die Administration, das hat sie auch immer wieder betont, nicht nur, dass sie die NATO nicht ehrt und schätzt, sondern auch die Handelsbeziehungen. Und Europa ist so ein Appendix, ne, der Weltwirtschaft. Man braucht sie nicht mehr, man trifft auch keine Entscheidung mit ihnen und so weiter. Und wenn man sich dem Ganzen nicht besonders aussetzen möchte, sondern wenn man sich tatsächlich so unabhängig man in so einer globalisierten Welt eben sein kann, machen möchte, dann sorgt man vor allen Dingen im Energiesektor dafür, dass Mobilität, ein ganz wichtiger Faktor für den Wertschöpfungsstandort Deutschland, dass die anders organisiert wird. Und jetzt nicht aus ökologischen Gründen, das ist ein netter Nebeneffekt, sondern um in diesen Abhängigkeiten nicht zu sein. Weil sonst passiert Folgendes: mit zunehmender Schlagzahl von autokratischen Herrschern, egal aus welchem Teil dieser Welt, werden nämlich dann die potenziellen Inflationsrisiken für uns hierzulande, obwohl wir nichts damit zu tun haben, uns auf keine Seite schlagen, auch immer wieder größer werden. Und wir werden die Leidtragenden sein. Also mein nächstes Auto, naja, Gott. In diesem Sinne, also kurzer Hinweis in eigener Sache. Entschuldigung, dass es so ein bisschen wie Kraut und Rüben war, aber das war, glaube ich, in der Gänze alles heute wichtig. Zum Einsortieren. Heute kommen nachbörslich noch die Zahlen von FedEx. Wir sehen, dass der Markt aktuell Schwierigkeiten hat, auch gute Zahlen von Micron beispielsweise zu gutieren. Ich gucke gerade parallel auf den Markt, was er macht. Wichtig ist, 200-Tage-Linie im S&P 6623, habe ich euch gestern gezeigt, ist akut in Gefahr. Auf Schlusskursbasis sollten wir auf gar keinen Fall darunter schließen. Wenn wir um diese Marke kämpfen diese Woche und am Ende der Woche darunter sein würden, wäre das ein sehr deutliches weiteres Signal, dass der Markt Richtung Süden gehen könnte. Die aktuelle politische Situation muss sich beruhigen. Das tut sie im Moment nicht, aber das ist wichtig, damit die Märkte am Ende in eine andere Richtung drehen und wir eine Erholung sehen. Die kann nur dann kommen, wenn wirkliche eindeutige Botschaften kommen in Richtung, okay, Krieg ist zu Ende, und so sieht es im Moment nicht aus. Die Republikaner und die Demokraten kloppen sich darum, ob es noch 3 oder 6 Wochen dauert, wenn man den Zeitungen Glauben schenken darf. Heute Abend ausnahmsweise keine Closing Bell, obwohl Donnerstag ist. Warum? Ich habe einen wichtigen anderen Termin, bin außer Haus und dementsprechend sehen wir uns erst morgen wieder zur Opening Bell am Freitag. Damit dann aber wieder mit vereinten Kräften, wobei auch da komme ich von NTV, da muss ich nämlich morgen früh auch wieder hin. Danke fürs Einschalten, bleibt positiv, das ist das Allerwichtigste. Ich versuche das auch zu bleiben. Schön, dass ihr dabei wart, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao und einen guten Handelstag euch allen.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.